Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen. Es gibt ja Sonne und Sonne-Rockstars beim legendären kalifornischen Coachella Festival. Besonders großen Applaus gab es in diesem Jahr für ihn hier.
Please give it up for Senator Bernie Sanders!
Mit seinen 83 Jahren gilt Sanders als einer der schärfsten Kritiker Donald Trumps. Warum sein Auftritt beim Festival so eine Überraschung war, genau das besprechen wir gleich hier im Kompressor. Am vergangenen Wochenende stieg mal wieder das Musikfestival Coachella in der kalifornischen Wüste. Das Happening ist bekannt für besonders aufwendige Inszenierungen, für legendäre Auftritte. Und auch für sehr, sehr teure Tickets. Dieses Jahr wurde es zum 25. Mal gefeiert und zwar merklich politischer als in den Jahren zuvor. Warum? Das erklärt uns jetzt die Kulturjournalistin Aida Baganijad. Hallo Aida.
Hallo.
Im Vorfeld des Festivals gab es ja auch immer wieder Kritik, weil der Finanzier Philipp Anschütz als sehr konservativ gilt und Initiativen und Politikerinnen und Politiker unterstützen soll, die dem ja ausgewiesen rechten Spektrum nahestehen sollen. Die Influencerin Lara Hunter, die hat auf ihrem TikTok-Kanal Where to Dance die Gemengelage so erklärt.
Das Festival gehört einem ultrakonservativen Milliardär, nämlich Philipp Anschütz. Der Typ hat Millionen an queerfeindliche und klimaleugnische Organisationen gespendet. Und das, während halt queere Artists auf den Bühnen bei Coachella performen. Wenn das keine Doppelmoral ist, dann weiß ich auch nicht.
Aida, welche Rolle spielt dieser Philipp Anschütz? Also vielleicht auch programmatisch?
Naja, programmatisch vermutlich nicht. Ihm gehört die Firma, der wiederum die Agentur gehört, die das Festival ausrichtet. Die heißt Golden Voice. Und sie gehört ihm halt. Aber er steht halt wirtschaftlich dahinter. Vor einigen Jahren hat er auch diesen Berichten widersprochen, dass er queerfeindlichen Organisationen explizit Geld gibt. Aber Fakt ist, so oder so, er hat sein Geld vor allem mit fossilen Energien gemacht und er unterstützt die Republikaner in den USA. Das ist auf jeden Fall Fakt. Das ja, Festival, das eben Golden Voice organisiert, hat aber, wie die Influencerin ja auch richtig sagt, ein ziemlich progressives Booking. Und das hat sich dieses Wochenende nicht nur da mit den Personen gezeigt, sondern auch in den Statements der verschiedenen KünstlerInnen.
Was gab's da so, also jetzt an politischen Ansagen direkt von der Bühne?
Ja, da gab's so einige, um nur mal zwei zu nennen, also die Bands Green Day und die Rockband Amel and the Sniffers, die sprachen über den Krieg in Gaza, in der Ukraine, über die aktuelle US-Politik, sprachen sich dagegen aus. Viele andere Bands ebenfalls, teilweise mit sehr drastischen Aussagen, aber der größte Star des Coachella war dieses Jahr jemand, der bestimmt keine Spenden von Anschütz bekommt, und zwar Bernie Sanders. Die Sängerin Clayo hat ihn am ersten Wochenende, also letzte Woche, als Gast dabei und er gab eine kleine Rede, in der er über die Gefahren, die Donald Trump repräsentiert, gesprochen hat, über soziale Gerechtigkeit, die Rolle der Jugend im Kampf um die Zukunft der USA und vor allem eben über die Macht der Fossilindustrie.
Now we got a president of the United States who... He thinks that climate change is a hoax. He is dangerously wrong. And you and I are going to have to stand up to the fossil fuel industry and tell them to stop destroying this planet.
Was für eine junge Stimme, ne? Verrückt.
Ja, mit 83. Ja, ob das jetzt nun ein direkter Seitenhieb auf Anschütz war, das kann ich nicht sagen, das kann, glaube ich, niemand sagen. Und wie der wiederum zu Bernie Sanders Rede steht und diesen vielen Solidaritätsadressen für Kriegsopfer und die Opfer von Trumps Politik, das weiß man aber auch nicht, weil Anschütz hält sich generell sehr bedeckt. Es kann ihm aber vermutlich egal sein, denn das Publikum wird trotzdem weiter hunderte Dollar pro Eintrittskarte hinlegen.
Wie viel kostet denn so ein Ticket genau?
Man kann jetzt schon Tickets für nächstes Jahr kaufen. Die liegen bei rund 650 Dollar für das erste Wochenende, ja, und 599 für das zweite.
Okay.
Wohlgemerkt, das ist der reine Eintrittspreis für 3 Tage, ohne Transportshuttles, ohne Camping. Vor einigen Jahren nannte das linke US-Magazin Jacobin das Festival deswegen ein Karneval für das Kapital. Und mit jeder Preiserhöhung finde ich es schwieriger, dieser sehr Jacobin-linken Perspektive etwas entgegenzuhalten. Denn für wen ist denn so ein Festival und für wen ist denn auch so eine Kritik dann, die dort geäußert wird, wenn man mindestens $1,000 an einem Wochenende ausgeben muss, um dabei sein zu dürfen?
Ja, allerdings. Und ich meine, Musikfestivals gibt es ja inzwischen wirklich viele und auch sehr, sehr viele, die längst nicht so teuer sind. Warum ist das Coachella dann immer noch so relevant?
Hier tritt zum einen die absolute Spitze der Popkultur auf. Dieses Jahr zum Beispiel Lady Gaga, Post Malone, Green Day, Charlie XCX. Zwischen Green Day und Charlie XCX gab es auch ein bisschen Knatsch, aber dazu vielleicht später. Es gab Überraschungsauftritte von Dave Grohl, von den Foo Fighters, von Ed Sheeran. Und andererseits gibt es aber ganz viele KünstlerInnen aus dem internationalen Underground. Die Auftritte gerade der HeadlinerInnen sind so unglaublich aufwendig inszeniert. Riesige Bühnenbilder, Dutzende Tänzer und Tänzerinnen. Nicht umsonst hat so eine Beyoncé zum Beispiel vor ein paar Jahren zu ihrem Auftritt auch eine Doku gemacht, weil es immer sehr aufwendig ist und sehr viel Arbeit benötigt. Und noch dazu ist das Festival in den letzten Jahren immer mehr zu einer riesigen Werbeveranstaltung für Marken geworden. Die schicken Influencerinnen aus der ganzen Welt dorthin, sie laden sie ein, um international sichtbar zu werden. Und damit wird auch das Festival sichtbar. Und ja, Influencer, ob man will oder nicht, sie gehören zur Popkultur.
Und wenn wir nochmal aufs Line-up gucken, welche deutschen Künstlerinnen und Künstler standen da auf dem Programm?
Ja, dieses Jahr einige, zum Beispiel Kraftwerk, aber auch die Hamburger Techno-Marching-Band Meute, die DJs Horse Girl, Klangkünstler, DJ Gigola aus Berlin. Kaum überraschend sind das alles MusikerInnen aus dem elektronischen Bereich. Dafür ist Deutschland und insbesondere Berlin in Kalifornien und der Welt besonders bekannt und beliebt.
Ein Ausschnitt von Meute hören wir hier nochmal ganz kurz. Das war also direkt dort, ne?
Ja. Joa. Ich glaube, das war ein Ausschnitt von Horse Girl.
Ah, okay. Wollte ich sagen, das ist doch nicht Meute. Das sind doch nicht meine Meute. Was würdest du denn sagen, also die musikalischen Höhepunkte, ich weiß nicht, das war jetzt für mich jetzt persönlich keiner. Was waren da sonst so für Acts, die für Furore gesorgt haben?
Ich glaube, das war für dich keiner, weil wir beide nicht in der Mitte der Bühne und der Leute standen.
Wahrscheinlich.
Aber ich glaube, es gab einige andere musikalische Highlights und auch vor allem performative. Lady Gaga zum Beispiel, die sich in den letzten Jahren ja mehr so klassischen Looks zugewendet hat und der Schauspielerei. Sie hatte einen Auftritt im hyper-theatralischen Stil der alten Lady Gaga mit verrückten Kostümen und verstörenden Performances, passend zum neuen Album, das ebenfalls eine Rückkehr zum, naja, Stil ihrer Anfangsjahre so ein bisschen darstellt. Das Musikmagazin Pitchfork nannte es eine High-Camp-Oper in 5 Akten. Und ich finde, diese Bezeichnung passt ganz gut. Es war sehr camp und es war als Oper angelegt. Aber davon abgesehen fand ich es auch generell spannend, was für eine große Rolle Nostalgie nicht nur bei ihr gespielt hat.
Inwiefern? Was war da los mit Nostalgie?
Ich sehe auf sozialen Medien und in der Popkultur so generell eine sehr große Sehnsucht nach dem Look und Sound der Nullerjahre und der 90er. Das sehen wir aktuell in der Mode, das sehen wir in den Festival-Styles, die jetzt auf Instagram und TikTok rauf und runter zu begutachten sind. Aber das haben wir eben auf dem Liner von diesem Festival und anderen gesehen. Eben Lady Gagas Rückbesinnung zu den Zeiten ihres Fleischkostüms. Aber am gleichen Abend war auch Missy Elliott dabei, The Prodigy. Am nächsten Abend war Green Day an beiden Wochenenden. Und auch, das ist jetzt ein bisschen länger her als Nullerjahre und 90er, aber The Misfits, die alten Punker, spielten zum ersten Mal seit 1995 in Originalbesetzung.
Nochmal so einen ganz kleinen Hauch Klatsch und Tratsch, Aida. Du hast vorhin so angedeutet, es gab so ein bisschen Beef zwischen Green Day und Charlie XCX. Inwiefern?
Storytelling ist alles, ne? Das Festival findet ja immer an 2 aufeinanderfolgenden Wochenenden statt, mit mehr oder weniger dem gleichen Line-up, nicht ganz, aber fast. Und nach dem ersten Wochenende ging ein Foto von Charlie XCX viral. Da trug sie eine Schärpe, auf der stand Miss Should Be Headliner, also Miss sollte Headlinerin des Abends sein. Hauptattraktion und größter Name auf dem Poster war nämlich nicht sie, sondern Green Day, die alten Punker. Mhm. Aber für diese Schärpe wurde sie dann auch von den eigenen Fans ziemlich hart kritisiert, weil das als arrogant und eingebildet wahrgenommen wurde. Und gleichzeitig haben die Leute dann Videos gepostet, wie Green Day bei verschiedenen Charity-Aktionen über die Jahre aktiv waren und dass sie sich ja das alles verdient haben. Aber zum zweiten Wochenende wurde der Streit dann beigelegt. Billie Joe Armstrong von Green Day trug eine Bratz-Mütze, Merch von Charlie XCX. Mhm. Die feierte online, wie sie von der Band von Green Day durch den Kakao gezogen wurde. Um in der Sprache von Charlie XCX Erfolgsalbum Bratz vom letzten Jahr zu bleiben, they worked it out on the remix.
Das Coachella Festival in Kalifornien gilt als eines der wichtigsten und größten Musik- und Kunstfestivals weltweit. Auf die diesjährige Ausgabe haben wir zurückgeschaut, gemeinsam mit der Kulturjournalistin Aida Baganejad. Vielen Dank.
Dankeschön.
Volker Schlöndorff, Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog. Es gibt einige wirklich große, wichtige Namen im deutschen Film. Leider sind das aber fast alles immer die Namen von Männern. Dabei gäbe es noch so viele Namen von tollen Filmemacherinnen, deren Werk viel zu unbekannt ist. Und zwar auch entscheidend deshalb, weil die Werke von Frauen nicht annähernd die gleiche Förderung erhalten und erhalten haben wie die der männlichen Kollegen. Der Verein Pro Quote, der will das ändern, vor allem auf politischer Ebene, um deutlich zu machen, was der Öffentlichkeit da so durch die Lappen geht, wenn Filme von Frauen nicht sichtbar genug sind, hat der Verein nun eine sehr anschauliche Filmreihe ins Leben gerufen. Feminist Time Travel heißt diese Reihe. Und mit der Projektleiterin, der Filmemacherin Svenja Heinrich spreche ich jetzt. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Sie haben diese Filmreihe mitentwickelt. Worauf haben Sie sich da konzentriert? Also unter welchen Gesichtspunkten haben Sie da aus dieser ja dann doch sehr, sehr großen Auswahl überhaupt die Filme gewählt?
Es ist natürlich eine riesige Auswahl, wie Sie gerade schon erwähnt haben. Es sind ja über 100 Jahre Filmgeschichte, auf die wir mittlerweile gucken. Ich glaube, bei dem ganzen Aufbau der Filmreihe war uns vor allem erstmal wichtig zu schauen, wie können wir das Ganze überhaupt einordnen? Also wenn wir schauen, internationale Filmschaffende, dann nach Departments aussortiert, also Regie, Produktion, Kamera, wo fangen wir da eigentlich überhaupt an? Als die Filmreihe initiiert wurde 2023 von dem damaligen Vorstand und wir die Förderung von der Berliner Sparkasse bekommen haben, war es relativ schnell klar, dass da irgendwie erstmal ein Konzept her muss. Da bin ich dann letztes Jahr dazu gekommen als Projektleiterin und wir haben erstmal überlegt, was können wir überhaupt leisten, weil es gibt natürlich tolle Filme auch von Frauen, auch in den letzten, sage ich mal, 10 Jahren, die vielleicht die Leute noch mehr in die Kinos ziehen, die sie schon mal gehört haben, zum Beispiel Anatomie eines Fallens. Das hat ja jeder mitbekommen, denke ich mal. Aber uns war dann wichtig, nein, wir wollen die letzten Jahre abbilden in einer Form Zeitreise. Deswegen sind wir die Feminist Time Travel. Und deswegen zeigen wir jetzt immer pro Jahr Filme von, dieses Jahr fangen wir an mit 1981 bis 2019. Diese Filme sind ausgewählt, aktuell deutschsprachige Filmschaffende. Und wir fokussieren uns gerade noch auf die Regisseurin, hoffen aber, weil die Förderung auch noch ein bisschen länger läuft, dass wir uns dann auch nochmal auf die Kamerafrauen oder auf die Schnittpersonen konzentrieren können.
Genau, denn das ist ja, also dieses, Ihre Arbeit von Pro Quote bezieht sich wirklich auf alle Gewerke. Das kann man immer nicht oft genug sagen. Und möglicherweise können wir jetzt aber doch auch mal auf zwei Filme genauer schauen, die vielleicht so ein bisschen exemplarisch stehen oder auch erzählen über das, was es da eigentlich zu erzählen gibt und warum diese Frauen so gute Arbeit gemacht haben. Also ich habe hier zum Beispiel diesen Film Eine flexible Frau von Tatjana Turanski. Ich muss gestehen, ich hatte von diesem Film noch nie gehört. Was ist das für ein Film?
Ja, das ist immer wieder spannend, weil Tatjana Turanski eine unheimlich wichtige Filmemacherin war. Sie ist leider vor 4 Jahren verstorben. Aber sie ist die Person oder eine der Personen, weswegen es überhaupt die Pro-Quote gibt. Also sie war Mitbegründerin vor über 10 Jahren. Und hat mit ihren Mitstreiterinnen zum Beispiel angefragt bei den Sendeanstalten, hey, wie werden Regieaufträge eigentlich vergeben? Es gab keine Studien dazu. Man wusste nicht, wie die Gelder vergeben werden. Es war alles sehr
Intransparent.
Sehr intransparent. Und sie war Mitbegründerin der Pro Quote und Eine flexible Frau ist ihr Spielfilmdebüt, was sie dann aber auch mit, sie war da bereits 44 Jahre alt, hat bereits seit 25 Jahren Film gemacht, vor allem Experimentalfilm. Und Eine flexible Frau erzählt von einer Architektin, die in ihren 40ern in Berlin lebt und ihren Job verliert. Und dann in einem Callcenter anfängt zu arbeiten, da dann aufhört und sich dann in dieser Stadt verliert und versucht mit diesem prekären Lebensstil und diesem Leben auch als alleinerziehende Frau und diesem Arbeitsalltag in Berlin und was ihr so aufgebürdet wird, klarzukommen. Das Ganze sollte eigentlich der Start für eine Trilogie werden. Tatjana Turanski hat eine Trilogie geplant. Eine flexible Frau sollte der erste sein. 2015 kam Top Girl raus, der auch noch in die Kinos kam und dann verstarb sie leider, bevor der dritte Film gemacht werden konnte. Aber diese Trilogie lief unter Die Frau und Arbeit. Und da kann man sich ja schon was dabei denken.
Und wir hören auch eine ganz kurze sprechende Szene aus diesem Film Eine flexible Frau von Tatjana Turanski.
Ja, nein, nein, ich will kein Townhouse kaufen. Ich bewerbe mich gerade bei Ihnen als Architektin.
Ich meine, du warst mal eine sehr begabte Frau. Aber das ist immerhin 10 Jahre her.
Ja, das sagt schon doch viele in nur so wenigen Sekunden. Was ich auch interessant fand, das ist ein Kriterium, das auch durchaus in vielen Filmen anzutreffen ist, dass Helke Sander zum Beispiel betrifft, dass die selbst manchmal eine Hauptrolle gespielt hat in ihren eigenen Filmen, weil das Geld zu knapp war.
Genau, das ist generell etwas, was wir auch in der Recherchearbeit für die Filmreihe immer wieder gemerkt haben oder wozu es jetzt auch Studien gibt, zum Glück, dass Frauen einfach damals, aber auch noch heute, weniger Geld zugetraut wird. Weiblichen Filmschaffenden werden nicht die Budgets zugesprochen wie männlichen Kollegen. Zum Beispiel ist es auch so, dass ein männlicher Regieabsolvent heutzutage schneller größere Budgets zur Verfügung gestellt bekommt als seine weiblichen Co-AbsolventInnen, weil denen einfach mehr zugetraut wird. Und mit dem Beispiel Helke Sander, die in die allseitige Persönlichkeit von ihr sich selber quasi spielt oder eine Figur spielt, die an ihrem Leben angelehnt ist. Das hat viel damit zu tun, dass einfach die Gelder nicht da waren, Frauen auch in der Zeit noch mehr in Kollektiven gedreht haben, weil sie sich halt einfach gegenseitig unterstützt haben, weil von Institutionen, Sendern etc. pp. Es diese Unterstützung einfach nicht gab.
Und kann man dann grundsätzlich sagen, dass es auch dann doch überproportional mehr Frauen in Dokumentarfilmproduktionen zu sehen gibt, beziehungsweise auch als Regisseurin zu erleben gibt, weil die einfach nicht ganz so ein hohes Budget erfordern?
Genau, also Das ist auch das, was uns immer wieder auffällt. Ich möchte damit auch den Dokumentarfilm überhaupt nicht diskreditieren. Wir zeigen auch in unserer Filmreihe Doc-Film und Spielfilm. Das ist uns auch sehr wichtig und ich rede jetzt gerade vor allem von westdeutschen Filmemacherinnen. Mhm. Wir beschäftigen uns natürlich auch mit ostdeutschen Filmemacherinnen, aber mit dem Blick auf die BRD ist es echt so zu sagen, dass die Budgets nicht da waren und es halt einfach günstiger ist, dokumentarisch zu arbeiten, zugänglicher und auch möglicher. Und deswegen viele weibliche Filmschaffende das als erstes gewählt haben. Und dann wurden daraus vielleicht Hybride, Experimentalfilme, Filme mit Laien, sowas halt.
Wenn Sie jetzt diese Reihe ins Leben gerufen haben, inwieweit ist das sinnvoll, sich auch wirklich mit dieser filmischen Vergangenheit auseinanderzusetzen? Also ist das Ziel vielleicht dann doch auch, unsere Sehgewohnheiten oder den Kanon insgesamt ein bisschen weiblicher zu gestalten, indem man also auch Filmemacherinnen wieder in den Fokus rückt oder überhaupt zum ersten Mal in den Fokus rückt? Also viele werden wahrscheinlich so auch noch nie darüber nachgedacht haben, ne?
Genau, also ich kann mich auf mehrere Sachen beziehen. Sie hatten gerade eben schon den Kanon angesprochen. Es gibt wirklich einen Filmkanon, der im Auftrag der politischen Bildung 2003 zusammengestellt wurde. Da wurden 35 Filme zusammengestellt, die für die Schulbildung zur Verfügung gestellt wurden. Da findet sich zum Beispiel Fellinis La Strada, aber auch Vertigo. Das Dschungelbuch findet sich da auch von Disney, aber es findet sich kein einziger Film von Frauen. Klar, war 2003, es gehört auf jeden Fall überarbeitet, aber wenn es für die schulische Bildung vorgesehen ist, dann macht es ja auf mehreren Ebenen was miteinander. Einerseits, dass die Schülerinnen und Schüler sich zum Beispiel nicht repräsentiert sehen in ihrem Geschlecht, in den jeweiligen Positionen. Ich persönlich als Filmschaffende kann sagen, es hat für mich Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, dass Regie ein Beruf ist und vor allem Regie ein Beruf ist, den ich auch machen kann und dass ich nicht nur Schauspielerin werden kann, weil da sieht man meistens die Frauen, da tauchen sie auf. Und mit Blick auf die Gesellschaftsbildung ist es halt sehr wichtig zu gucken, was erzählen wir eigentlich für Geschichten, wer erzählt diese Geschichten und wie erzählt man diese Geschichten. Vor allem auch mit Blick auf Gewalterzählungen, geschlechtsspezifische Gewalterzählungen. Wie oft haben wir schon die weiblichen Opfer gesehen oder dann die Hintergründe von männlichen Tätern? Es ist unheimlich wichtig, in der Gesellschaftsbildung zu gucken, von welcher Blickrichtung wir kommen. Begriffe wie Male Gaze und so fallen in letzter Zeit ja öfter. Und wir versuchen auch mit unserer Filmreihe da irgendwie hinzugehen und zu gucken, wie kann man das auch noch erzählen.
Wir haben hier noch ein prominenteres Beispiel. Margarete von Trotter, Die bleierne Zeit. Wie findet dieser Film in Ihrer Auswahl?
Der Film ist unheimlich spannend und sehr, sehr wichtig und hochaktuell. Wir eröffnen mit diesem Film auch morgen unsere Filmreihe in diesem Jahr. Und zwar ist Die bleierne Zeit von 1981. Sie erzählt da die Geschichte der zwei Pfarrerstöchter Juliane und Marianne. Und Juliane und Marianne sind angelehnt an Gudrun Enslin und ihrer Schwester. Das heißt, es geht um zwei Schwestern, die die gleichen politischen Ziele verfolgen, sich aber in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Während die eine sich moderater, kann ich mal sagen, verhält und das mit feministischen Zeitschriften und so tut, geht die andere in eine Vereinigung, so wie halt die RAF. Und das Wichtige und Spannende bei dem Film ist einfach, dass wir sehen diese Frauen und die Beziehung dieser Frauen miteinander. Gleichzeitig werden Themen behandelt, die immer noch aktuell sind. Also der Paragraph 218 findet da statt, der immer noch, und der Film ist über 40 Jahre alt. Das ist total spannend von der Erzählweise her. Und gleichzeitig ist es der erste Film, der in Venedig den Goldenen Löwen gewonnen hat und von einer Frau stammte. Und seitdem haben es erst 6 weitere geschafft. Ich möchte betonen, Venedig, das Filmfestival, findet seit den 40ern statt. Das sind insgesamt 7 Frauen.
Wow. Wir hören ganz kurz einen Ausschnitt aus Margarete von Trotter, Die bleierne Zeit.
Wo bist du denn gelandet? Schreibst du neuerdings für die Springerpresse? Weißt du eigentlich, was hier vorgeht? Ich sehe nur dich und den Anwalt. Einmal im Monat. Ich höre nichts. Die lassen keine Geräusche durch. Schallisolierung funktioniert perfekt.
Es ist schwer für sie, gegen die allgemeine Hitze anzuschreiben.
Svenja Heinrichs ist bei mir Projektleiterin und Filmemacherin und wir sprechen über die Feminist Time Travel Reihe. Ganz kurz vielleicht nur noch eine kleine letzte Frage. Die Arbeit von Pro Quote, wie würden Sie die beschreiben? Kann man doch so eine gewisse Progression mal so langsam erkennen und haben Sie den Eindruck, Ihre Arbeit trägt Früchte? Sie sind doch auch schon einige Jahre wirklich sehr aktiv.
Ja, ich möchte natürlich jetzt nicht für den ganzen Verein sprechen. Ich glaube, was uns am wichtigsten ist, ist, dass wir weiter im Gespräch bleiben. Wir haben dieses Jahr auf der Berlinale eine ganz tolle Diskussion ins Leben rufen können mit Sendern, mit Förderinstitutionen und Produzierenden. Und zwar ging es darum, eine Selbstverpflichtung zu verfassen, eine Selbstverpflichtung zum diverseren Erzählen, was sich nicht nur auf Geschlechter bezieht, sondern auch auf Herkunftsdiversität. Und deswegen finde ich gut, dass wir da weiter im Gespräch bleiben. Es geht vor allem darum, glaube ich, dass wir das mehr einfordern müssen. Weil wenn es nicht eingefordert wird, dann wird es nicht passieren. Weil wir kämpfen nicht erst seit gestern dafür, sondern schon seit 50 Jahren. Und die Fortschritte, muss ich leider sagen, sind immer noch minimal. Die Zahlen sprechen da leider ziemlich traurige Ergebnisse.
Jetzt gibt's aber erstmal das Programm der Filmreihe Feminist Time Travel. Das steht fest. Und wir haben gesprochen mit der Projektleiterin und Filmemacherin Svenja Heinrichs. Alle akkuraten Daten, die findet man besonders gut und übersichtlich auf dem Instagram-Kanal Feminist Time Travel beziehungsweise auch bei ProQuote. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Ben Ebeling.
Die DDR-Comic-Zeitschrift Mosaik hat viele Fans und Sammler bundesweit. Jetzt sind im Nachlass von Erfinder Hannes Hiegen 2 verschollen geglaubte Heftmanuskripte von 1963 gefunden worden. Das teilte der Mosaik Steinchen für Steinchen Verlag in Berlin mit. Die beiden Episoden mit den Kobolden Dick Duck und Digge Duck seien damals nicht veröffentlicht worden, weil der Verlag Junge Welt die Handlung kritisch sah und die Geschichten als zu klamaukig. Gefordert wurde, die Errungenschaften der Arbeiterbewegung stärker herauszustellen. Am 100. Geburtstag von Hannes Hegen am 16. Mai soll jetzt posthum eine der Episoden erscheinen. Neue Regeln bei der Oscar-Vergabe. Um in der Endrunde mit abstimmen zu dürfen, müssen sich die Academy-Mitglieder jetzt in jeder Kategorie alle nominierten Filme auch wirklich ansehen. Bislang mussten sie dies nur per Ehrenwort versichern. Damit reagiert die Academy auf Kritik. Seit längerem gibt es die Sorge, dass die Stimmberechtigten womöglich einige Filme auslassen. Nun soll laut Hollywood Reporter über die interne Streaming-Plattform nachverfolgt werden, wer sich wie viele Filme angeschaut hat. Danach sollen Mitglieder nur in den Kategorien abstimmen können, in denen sie auch alle Produktionen gesehen haben. Die neue Regel soll zur nächsten Oscar-Verleihung im März kommenden Jahres eingeführt werden. Nur 34 Sekunden dauert der Song Steve's Lava Chicken des US-Schauspielers und Sängers Jack Black und ist damit der kürzeste Song, der je die Top 40 in Großbritannien erreichte. Das berichtet der britische Guardian. Der Titel landete in dieser Woche auf Platz 21 der britischen Charts. Er stammt aus dem Film A Minecraft Movie, der vor allem durch junge Fans des Videospiels Minecraft zum Kassenschlager wurde. Steve's Lava Chicken ist 2 Sekunden kürzer als der bisherige Rekordhalter. Das britische Duo Johnny Trunk und Wispy brauchte vor 18 Jahren 36 Sekunden für ihren Song The Lady's Brass. Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky hat Peter von Matt einst als den besten Schriftsteller der deutschsprachigen Schweiz bezeichnet. Gestern ist von Matt gestorben, im Alter von 87 Jahren. Das hat seine Familie bestätigt. Bekannt wurde von Matt vor allem durch seine Bücher über Literatur. Die wurden mit vielen Auszeichnungen gewürdigt. So bekam er etwa den Goethe-Preis der Stadt Frankfurt am Main, den Heinrich-Mann-Preis und den Schweizer Literaturpreis. Zuletzt erschien 2023 sein Buch »Übeltäter, trockene Schleicher, Lichtgestalten – Die Möglichkeiten der Literatur«. In seinen Essays äußerte sich von Matt auch zu gesellschaftlichen und politischen Fragen.
Gestern Abend im Tatort. Da tauchte eine alte Bekannte an einem ungewöhnlichen Ort auf.
Zuerst möchte ich Ihnen noch jemanden vorstellen. Hauptkommissarin Schmitz, LKA Göttingen.
Anaïs.
Hi.
Na?
Anaïs Schmitz, Kripo Göttingen.
Ja, Elle Feldmann, Kripo Hannover.
Ich bin ja vor allem als Touristin dabei.
Kommissarin Anaïs Schmitz war vor allem zum letzten Mal dabei in der traditionsreichen ARD-Krimireihe. Dabei war der Anfang 2019 etwas sehr Besonderes, denn Anaïs Schmitz, gespielt von Florence Kasumba, wurde damals vom NDR stolz als erste schwarze Tatortkommissarin vorgestellt, die 6 Fälle an der Seite von Maria Furtwänglers Kommissarin Charlotte Lindholm verbracht hat. Nun ging die Zeit von Florence Kasumba im Tatort mit einem Auftritt im Falke-Tatort zu Ende. Wie der war und was das über Repräsentation von deutscher Gegenwart sagt, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen, mit dem Tatortkritiker Matthias Dell. Hallo.
Hallo.
Wie war denn diese letzte Folge mit Florence Kasumba?
Ja, touristisch, wie sie selbst sagt, trifft es ja eigentlich ganz gut, denn die Figur spielt im Grunde keine Rolle. Man kann eigentlich nur vermuten, dass da irgendwelche Vertragssachen noch offen waren und sie noch eine Folge eben ja auch an einem anderen Schauplatz bekommen sollte, in der sie dann aber, weil man sich auch fragt, warum sie dann nicht einfach die zweite Hauptfigur ist, die Co-Ermittlerin, sondern warum dann noch eine neue, komplett neue Kommissarin erfunden werden muss, die ja eben auch schon zu hören waren. Jael Feldmann soll die heißen, gespielt von Perry Baumeister. Andererseits kann man natürlich sagen, dieser Abgang eigentlich am Rande des Falles, am Rande der Geschichte, der passt dann schon leider ganz gut zu der Karriere von Florence Kasumba im Tatort, denn die war keine glückliche, obwohl sie eben 2019 nach dem Welterfolg von Black Panther, so einem Superheldenfilm, in dem sie mitgespielt hat, und ein Jahr vor der globalen Sichtbarkeit der Black Lives Matter Bewegung eigentlich die Figur der Stunde hätte sein können.
Okay, aber vielleicht nochmal zur Erinnerung, wer ist nochmal diese Florence Kasumba genau und wie kam sie damals in den Tatort? Also gab es da möglicherweise auch schon Vorgängerinnen?
Also wenn man jetzt auf nicht weiße Figuren guckt, dann kann man darüber diskutieren, ob zum Beispiel der Münchner Kommissar Bartuc, gespielt von Miro Nemitz, mit seinem Ex-Jugo-Hintergrund dann quasi die erste Figur wäre oder ob das dann eher eine prominentere türkisch-deutsch-türkische Figur sein müsste, die dann vor allen Dingen NDR-Tatort Tatorten in Kiel durch Sibi Kekilli verkörpert wurde. Bei Florence Kaumba war es so, dass sie ja eben 2018, als das verkündet wurde, gerade eben an diesem globalen Welterfolg Black Panther mitgewirkt hatte, also im Hollywood-Blockbuster, der alle Rekorde gebrochen hat. Und da ist dann im deutschen Fernsehen wahrscheinlich schon mal aufgefallen, dass so eine Figur plötzlich in Hollywood funktioniert, die im Tatort bis dahin auch ein paar Nebenrollen hatte, aber die klangen leider alle so.
Was machst du hier? Machst du da drin?
Es geht sonst, sie kommen heute. Hast du versprochen, ja? Versprochen!
Beruhig dich. Es dauert halt. Heute kommen die nicht mehr.
Dauert. Es hat alle ja dauert. Ich will meine Familie, mein Kind.
Komm mal runter.
Er hatte ihnen versprochen, ihre Familie ins Land zu schleusen, ja? Was mussten sie ihm dafür bezahlen?
Ich muss genau überlegen, was sie sagt. Das ist ein Bulle.
Hören Sie, ich möchte Ihnen helfen.
Du mach, komm, geh. Die schieben dich ab, so hilft er dir.
Das war eine Stuttgarter Folge von 2016 und das ist halt das Bittere, dass sich da keiner vorstellen könnte, dass eine schwarze Frau auch einfach Lehrerin, Polizistin, Künstlerin, Kassiererin hätte sein können, sondern muss halt Flüchtling sein, muss halt permanent von Abschiebung bedroht werden. Und man muss ehrlich sagen, das Problem ist dann auch nicht besser geworden in den Fällen, wo sie mitgespielt hat, weil nämlich da eigentlich nichts passiert ist, um dieser Figur so ein bisschen Raum zu geben, sondern es war eigentlich dieser Oberflächeneffekt, wir haben jetzt eine schwarze Kommissarin, aber zu merken, dass sich damit die Verhältnisse auch ändern zwischen den Figuren, das ist den Filmen nicht aufgefallen.
Und kann man sagen, woran das liegt, wer da in Haftung zu nehmen ist, wer da vielleicht einfach wirklich auch falsche Entscheidungen getroffen hat? Oder?
Na, letztendlich die Produktion und die Sender, die dann wiederum Drehbuchleute beauftragen, die das offensichtlich nicht können. Ich würde sagen, man muss, kann auch als weißer Mensch irgendwie Sensibilität dafür haben, aber wenn ich dann Leute hinsetze, die halt den 17. Tatort genauso schreiben, wie die 16 davor geschrieben haben und die halt überhaupt kein Gefühl dafür haben, dass sie zum Beispiel mit dieser Charakterisierung am Anfang als wild und emotional eigentlich in die tiefste Mottenkiste von Stereotypen über schwarze Menschen greifen, nämlich dass die irgendwie so wild und ungebändigt seien und dass es dann auch noch so einen Sexualkonflikt um ihren Freund gibt, der von Maria Furtwängler's Figur ausgeht, was auch alles so Topoi des Rassismus berührt, dann kann man sich eben schon, merkt man eben schon, es muss sich eigentlich was ändern. Also in dem Moment, wo man so eine Figur hat, reicht es nicht, sondern da müssen sich auch Sachen ändern, um eben diese anderen Sichtweisen auch in anderen Gewerken der Produktion, also könnte auch Regie oder Kostüm oder sowas betreffen, dass die da mit reinkommen. Und dafür, dass es wiederum nicht so richtig besser wird in dieser Folge, im Wahn, wie die hieß gestern, dafür spricht eben auch diese einmalige Ersatz-Co-Ermittlerin Jael Feldmann.
Genau, diese Ermittlerin Jael Feldmann, gespielt von Peri Baumeister. Da hast du auch Probleme, beziehungsweise siehst diese Figur auch etwas zwiespältig.
Ja, das ist so Repräsentation mit dem Holzhammer und gleichzeitig ohne jeden Bezug zu sowas wie Gegenwart, also Versuch herauszustreichen. Wir haben jetzt eine jüdische Ermittlerin, die trägt dann so Schmuck, isst koscheres Gebäck und in einer ganz schlimmen Szene muss sie auch noch, da soll gleich ein vermeintlich radikalisierter Muslim verhaftet werden, singen mit ihrer Chefin in einem SEK-Mobil und zwar den Kirchentagsklassiker Hevenu Shalem Alechem.
Frieden für uns alle.
Und man merkt an der Verzagtheit auch, wie das da inszeniert ist, wie unangenehm die Szene dem Film wahrscheinlich selber ist. Man kann das ja auch zynisch finden, so ein Friedenslied zu singen, wo gleich Gewalt folgt. Aber das sind halt so die Klischees, die den meisten deutschsprachigen Filmen zu Juden einfallen. Gebäck, Schmuck, das Lied. Und nicht etwa, dass es sich zum Beispiel einen Menschen handeln könnte, der aus der ehemaligen Sowjetunion kommt, wo ja der Großteil der deutschen Juden seit den 90er Jahren herkommt. Insofern ist die Ironie dieser Folge, dass also eine schlecht behandelte Figur, die schwarzes deutsches Leben erzählen sollte, von einer desinteressiert, ignorant entworfenen Figur, die jüdisches deutsches Leben erzählen soll, ersetzt wird.
Also alles wirklich nur so halb gelungen. Was würdest du sagen, wie sich das denn mal ändern könnte? Wie würde das vielleicht etwas subtiler und auch überzeugender gezeigt werden können?
Na, eben dem an entscheidenden Stellen eben Leute eingesetzt werden, die auch wirklich andere Perspektiven damit reinbringen. Das betrifft zuerst das Drehbuch, aber eben auch andere Gewerke, auch Art und Weisen der Inszenierung und so weiter. Und man muss ja sagen, das gilt ja auch für alle anderen Bereiche. Der Film gestern sollte ja auch von dem Einsatz von KI im Polizeidienst erzählen, weil er aber so holzschnittmäßig und altbacken gedacht war, ist die Brisanz dieses zweifellos aufregenden Themas überhaupt nicht durchgekommen. Also was der Tatort, glaube ich, bräuchte, ist einfach viel mehr Lust auf neue zeitgenössische Formen des Erzählens.
Sagt unser Kritiker Matthias Dell über die Tatort Folge im Wahn, nachzusehen in der ARD-Mediathek. Vielen Dank.
Bitte sehr.
Das Lesen der anderen.
An dieser Stelle möchten wir Ihnen heute die neue Ausgabe des Leipziger Literaturmagazins Edit vorstellen. Und Giorgio Ferretti ist dazu in der Leitung. Er ist Chefredakteur. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Die Zeitschrift nennt sich Zeitschrift für junge deutschsprachige Prosa, Lyrik, Essayistik und Kritik. Wir haben uns hier in der Redaktion gefragt, manchmal hört man Edit, aber manchmal sagen Leute auch Edit. Wie ist es denn jetzt richtig?
Genau, ursprünglich war das Edit. Die Zeitschrift wurde 1993 gegründet und ist Edit, aber erst hat sich immer so geändert während den Jahren. Und manche sagen Edit, manche sagen Edit. Das ist ein bisschen eine Auslegungssache.
Auf jeden Fall finden sich hier sehr frische Texte von Leuten, die mitunter schon berühmt sind, aber eben doch auch von Leuten, die noch keinen großen Namen im Literaturbetrieb haben. Und auch das macht die Edit aus. Es gibt immer wieder Comics und auch Bildteile bildender Künstlerinnen und Künstler. Ihre Redakteurin Theresa Luserke hat für diese Ausgabe zum Beispiel mit der Schriftstellerin Ruth Maria Thomas gesprochen. Die hat ja geschrieben, diesen großartigen Roman, Die schönste Version, über häusliche Gewalt und häusliche Macht, und war damit auch nominiert für den Deutschen Buchpreis im vergangenen Jahr. Die beiden haben über das weibliche Schreiben gesprochen. Und ja, da fand ich hochinteressant, gegen welche Widerstände und Vorstellungen Frauen wirklich bis heute noch anschreiben müssen. Vielleicht fangen wir nochmal an mit den klassischen Vorurteilen, die dem weiblichen Schreiben anhaften. Also noch vor gar nicht so langer Zeit war ja sowieso immer dieses hässliche Wort von der Frauenliteratur im Umlauf. Mhm. Zum Beispiel dieser Vorwurf, die Literatur sei viel zu gefühlig. Was sagen die beiden dazu?
Ja, das Gespräch ist sehr interessant eben deswegen, weil ich finde, dass sowohl auf eine philosophische, aber auch auf eine politische Art und Weise gehen sie auf eine Art Spurensuche nach ihrer professionellen Lebenserfahrung und aber auch in der Kanon, in der Literaturkanon, Literaturgeschichte. Und zum Beispiel gehen die auch alle diese Vorwürfe, die man an weibliches Schreiben oder an Frauenliteratur in Anführungszeichen angebracht sind, zum Beispiel das Wort hysterisch oder dramatisch immer fällt, wenn Ruth Maria Thomas schreibt. Und ich finde das interessant, dass sie sagt, so manche Dinge sind halt dramatisch und man muss die auch so schreiben. Oder manche Dinge, man muss manche Texte Gefühle zeigen oder weinen oder so. Und es ist vollkommen in Ordnung. Und gerade, dass das beurteilt wird, ist auch ein Zeichen, dass es ein von Stereotypen behafteten, nicht Gattung, aber Prozess des Schreibens.
Und in dem Zusammenhang fand ich auch so hübsch, dass ich da wirklich nochmal so ein großes Lob über Wolfgang Herrndorf als Autor ausschüttet, der eben auch in seinem Schreiben so sensibel und demütig dem Leben gegenüber war, dass man das eben auch, wenn man so will, als sehr, sehr gefühlsbetontes Schreiben durchaus beschreiben kann. Interessant auch, diese Zahl wird da nochmal genannt, dass nur 10% der Käufer von Belletristik tatsächlich Männer sind und dass es aber andererseits immer wieder heißt, wenn von weiblichem Schreiben die Rede ist, ja, was ist denn dann mit dem männlichen Schreiben? Dann müsste ja auch das männliche Schreiben zu seinem Recht kommen. Welche Gedanken entwickeln die beiden anlässlich dieser Forderung, es müsse doch dann auch ein männliches Schreiben geben?
Naja, das ist also die Tatsache, dass es einen männlichen Schreiben überhaupt geben sollte oder dass das weibliche Schreiben musste sich immer so anhand von einem männlichen Kanon oder Vorbild abarbeiten. Und dass sie versuchen quasi auch in ihre weibliche Sozialisation als Leserin auch das nicht mehr zu machen zu wollen. Also nicht quasi man die männliche Machtstrukturen zu gefallen.
Und ich fand auch sehr interessant dieser Wunsch, dass eigentlich erstmal eine weibliche Schreibtradition so weit etabliert werden müsste, die es dann auch möglich macht, sich an übergroßen Müttern abzuarbeiten, wie das bei den bekannten Übervätern ja schon seit Generationen praktiziert wird. Also diesen Gedanken fand ich auch sehr plastisch. Sehr gut in Erinnerung ist mir nach der Lektüre auch der Comic von Lina Ehrentraut geblieben. Lina Ehrentraut ist in Leipzig auch wirklich eine wichtige Figur in der Comickultur. Inwiefern?
Ja, die ist tatsächlich eine, also in Leipzig zumindest, aber ich glaube in der Comic-Szene generell auch eine sehr sehr wichtige Person. Sie macht auch sehr viel für die Comic-Community auch hier in Leipzig. Sie hat gerade mit anderen Comiczeichnerinnen einen Raum eröffnet, die nur dem Comic auch gewidmet ist. Und das Comic von Lina ist eigentlich, also normalerweise in der Edit gibt es immer so Kunstbeiträge. Für diese Ausgabe mussten wir keine Farbe haben im Innenteil. Also es ist nur eine Schwarz-Weiß-Ausgabe. Und unser großartiges Grafikstudio, Studio Pandan, hat vorgeschlagen, einen Comic von ihr zu drucken. Und wir lieben natürlich Linas Arbeiten sehr. Und sie hat extra für diese Ausgabe einen Comic von uns gezeichnet, was wir natürlich sehr schön finden.
Ja, und das ist ein Comic, der auch wirklich toll jetzt ins Frühjahr passt. Der Stil ist sehr, sehr griffig. Das ist so ein bisschen DIY-mäßig. Und eigentlich wird in Q-Date so ein kleiner, aber doch sehr poetischer Moment beschrieben, nämlich Gedanken nach einer wirklich, wirklich heißen, tollen Begegnung und wie dann die Protagonistin am nächsten Tag in Gedanken eigentlich immer noch bei dieser Begegnung ist und ganz andere Sachen verrichtet, aber eben doch gar nicht anders kann, als sich immer zurückzuerinnern. Und diese Parallelität ist anschaulich beschrieben.
Ja, ist sehr schön. Also wir haben Lina gefragt, nachdem quasi die Ausgabe stand und schon dieses Thema Spurensuche klar wurde. Und ich finde das sehr witzig, wie sie auf dieses Thema reagiert hat und auch sehr passend.
Also nur zwei von zahlreichen sehr, sehr lesenswerten Beiträgen in der neuen Ausgabe der Edit. Spurensuche ist das Oberthema und wir haben dazu gesprochen mit dem Chefredakteur Giorgio Ferretti. Sehr, sehr herzlichen Dank nach Leipzig.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.